gerade der Markt für erneuerbare Energien eine Firma verdient, die im 21. Jahrhundert angekommen ist. Also digital, dezentral, grün und kundenfreundlich. Ich glaube, wenn man es dem Kunden schafft, eine Möglichkeit zu geben, auf grün umzustellen und dabei unabhängig zu sein und dabei noch Geld zu sparen, dann wird es ein sogenannter No-Brainer. Wir mögen das groß zu denken, wir mögen es anspruchsvoll zu sein und uns da auch selber zu pushen, und das Ziel steht.
Hallo, mein Name ist Sarah und neben mir ist mein Kollege Paul, für die, die uns noch nicht kennen. Wir sind Teil des Startup-Teams hier in Google Berlin und freuen uns auf eine neue Episode unseres Founder Story Podcast. Heute geht's um Sonne, Energie und jede Menge Innovation. Die Rede ist von Enpal. Seit 7 Jahren arbeiten sie unerbittlich daran, die größte Energiebewegung Europas zu schaffen. Enpal ist bekannt für seine Solaranlagen, aber das Unicorn-Label verrät, hier geht's um mehr als nur Hardware. Deshalb haben wir heute Viktor Wingert hier, einen der 3 Gründer von Enpal, um mehr über die Erfolgsgeschichte zu erzählen. Herzlich willkommen, Viktor.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Auch von mir herzlich willkommen.
Danke.
Viktor, du hast uns heute einen Gegenstand mitgebracht, den du mit deiner Gründungsgeschichte verbindest. Was ist der Gegenstand und was hat er mit deiner Gründungsgeschichte zu tun?
Genau, also der Gegenstand, das ist die sogenannte Enpal OneBox. Das ist sozusagen das Gehirn, die zentrale Steuerungseinheit unserer Systeme. Und das erlaubt eben, alle möglichen Stromflüsse innerhalb des Hauses unserer Kunden zu steuern und eben ganz viele Häuser miteinander zu verbinden. Und was das mit der Gründungsgeschichte zu tun hat, ist eben, dass wir, als wir Enpal gegründet haben, immer davon geträumt haben, wirklich ein System zu bauen, was es uns erlaubt, ganz viele Menschen miteinander zu verbinden in einem Netzwerk. Und das ist mit der Enpal OneBox der Fall. Das Ganze existiert schon seit längerem, aber Enpal One mit den Fähigkeiten ist etwas relativ Neues. Und da sind wir ziemlich stolz drauf.
Sehr schön. Und du hast gerade schon erwähnt, die Gründungsgeschichte. Das heißt, mit welcher Mission seid ihr damals gestartet?
Ja, also wir sind mit der Mission gestartet, Europa nachhaltig umzudrehen, was die Energiewende angeht. Also im Sinne von, wir haben gesehen, dass im Prinzip die Wirtschaft nach wie vor von fossilen Energien beherrscht wird und dass die Technologie, um auf erneuerbare Energien umzustellen und letztendlich uns alle mit grüner Energie zu versorgen, vorhanden ist. Und das Einzige, was es noch bedurfte, ist eben einem Geschäftsmodell, was in der Lage ist, ganz viele Menschen mit diesen erneuerbaren Energien zu versorgen. Und so sind wir gestartet und haben gesagt, wir wollen im Zielzustand Millionen von Leuten mit eben grüner Energie versorgen, nicht nur in Deutschland, sondern mindestens europaweit.
Ja, super spannend. Lass uns so ein bisschen auf den Start eingehen. Mario Kohle, einer deiner Mitgründer, hat in seinem allerersten Unternehmen mitten in der Finanzkrise gegründet, hat seine eigene Wohnung gekündigt und hat so lange im Office geschlafen, bis sie profitabel waren. Habt ihr es bei Enpal ähnlich gemacht, oder?
Also die erste Zeit war natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist so, wir haben jetzt nicht unbedingt im Office geschlafen, aber doch sehr, sehr viel Zeit dort verbracht. Denn es war ja in der Anfangsphase, ging es ja darum zu zeigen, dass wir eben so ein Geschäftsmodell nachhaltig betreiben können, dass wir es schaffen können, den Kunden unsere Lösungen näher zu bringen, dass wir das Ganze auch digital videokonferenzbasiert machen können und dass wir es Schritt für Schritt schaffen, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken und ganz viele Kunden damit zu erreichen. Und das war schon eine intensive Zeit, ja.
Und ihr seid dann zu dritt gestartet. Wie habt ihr euch kennengelernt und warum bist du damals nicht, also Mario hat ja vorher schon ein anderes Unternehmen gegründet, da bist du ja noch nicht eingestiegen. Also was hat dich dann überzeugt zu sagen, hey, mit Enpal, ist es die Nachhaltigkeit, die dich vorher auch schon gepackt hat, oder was hat dich motiviert?
Ja, also Mario und ich kennen uns seit dem Studium. Wir haben zusammen unseren Bachelor damals gemacht und wollten uns eigentlich damals schon selbstständig machen mit einem Konzept, was mit erneuerbaren Energien nichts zu tun hatte. Mario hat dann tatsächlich auch gegründet und ich glaube, die ehrliche Antwort meinerseits ist, ich habe mich damals einfach noch nicht getraut. Es hat sich aber über die Zeit geändert, denn ich habe immer mehr die Lust verspürt, eben etwas Eigenes aufzubauen, etwas Eigenes zu gestalten. Und im Wesentlichen waren es dann 2 Dinge, die uns und auch mich dazu gebracht haben, Enpal zu gründen. Und das war zum einen die Option, in einem Markt, der sich rasant entwickelt, ein großes, erfolgreiches Unternehmen zu bauen, und Nummer 2 eben dadurch eines der großen Probleme unserer Zeit zu adressieren. Und das ist mit dem Klimawandel gegeben. Und als ich das dann verstanden hatte, gab es für mich kein Zurück mehr.
Cool, cool. Und Lass uns vielleicht auch ein bisschen über eure Services sprechen. Ihr seid damals gestartet. Erstmal habt ihr, glaube ich, Solaranlagen online verkauft in einem sehr traditionellen Bereich. Absolut. Seid dann auf das Mietmodell gekommen. Was waren die Ideen dahinter? Wie waren die Anfänge?
Naja, also wir haben uns gedacht, dass dieser Markt, der Energiemarkt, gerade der Markt für erneuerbare Energien, eine Firma verdient, die im 21. Jahrhundert angekommen ist. Also digital, dezentral, grün und kundenfreundlich, was man normalerweise den meisten Energieversorgern jetzt nicht unterstellen würde. Und unser Ansatz war eben zu sagen, wir müssen gewisse Dinge einfach ganz anders machen. Und das fängt vorne sozusagen beim Verkauf an, wo wir gesagt haben, wir müssen dann moderne Wege gehen und haben eben von Tag 1 an auf Videokonferenzen gesetzt, sodass niemand mehr unterwegs sein musste, um eben von diesen Lösungen zu erfahren und auf diese Lösung umzusteigen. Wir haben dann gesagt, dass wir das Ganze mit einer Finanzierungslösung versehen müssen, damit der Kunde nicht mehr die Entscheidung treffen muss, kaufe ich mir jetzt eine neue Küche oder kaufe ich mir ein erneuerbares Energiesystem und stelle auf grün um. Und dafür war die Finanzierungslösung ganz entscheidend und wie du schon angesprochen hast, war das einer unserer ersten großen Meilen. Steine vor 5,5 Jahren mittlerweile, wo der Kunde auf einmal die Möglichkeit hatte, umzustellen und monatlich einen geringeren Betrag zu zahlen, als das, was er oder sie vorher für Strom gezahlt hat und eben auf eine nachhaltige Lösung umzustellen, über die Zeit also viel Geld zu sparen und sich um nichts kümmern zu müssen. Und das war letztendlich dann auch das Fundament für unser Wachstum in den Jahren drauf.
Ja, wenn wir vielleicht da nochmal mit einem Doppelklick drauf eingehen, was für Produkte ihr jetzt anbietet. Das ist ja weitaus mehr als nur Solaranlagen. Vor uns steht die Enpal One Box. Vielleicht können wir da nochmal näher drauf eingehen. Was macht diese Enpal One Box und welche weiteren Produkte habt ihr in eurem Portfolio aktuell?
Genau, vielleicht die anderen Produkte zuerst. Also es war schon immer das Ziel von Enpal, ein zusammenhängendes Ökosystem zu sein und anbieten zu können. Das bedeutet, wir haben nicht nur die PV-Anlage, sondern wir haben PV-Anlage, die den Strom eben produziert, die Batterie, die das Ganze auch über Zeit verwendbar macht. Wir haben die Wallbox, die es ermöglicht, sozusagen das E-Auto damit zu laden. Wir haben seit 1,5 Jahren auch die Wärmepumpe. Mit anderen Worten, wir sind in den Bereichen Elektrizität, Mobilität und eben auch Heizung vertreten. Und das zeigt eben auch, in welche Richtung es geht. Und Enpal One war dann sozusagen nochmal eine Weiterentwicklung davon, denn Enpal One ist letztendlich mit dieser Steuerungsbox die Möglichkeit, alle Energieflüsse im Haus zu beeinflussen und letztendlich mit der Möglichkeit auszusteuern, wann Strom eingespeist wird, wann Strom aus dem Netz bezogen wird und so weiter. Mit all diesen Möglichkeiten, die dahinter stehen, waren wir eben auch in der Lage, einen sehr günstigen Stromtarif noch anbieten zu können, ab 12 Cent und werden in Zukunft noch weitere Use Cases damit anbieten. Und ja, die Enpal One Box ist sozusagen das zentrale Steuerungselement und erlaubt es uns, das Ganze zu machen und eben alles in einem Ökosystem für den Kunden zusammenzufassen, damit der Kunde eben nicht mehr mit 5 verschiedenen Anbietern sprechen muss, also mit dem lokalen Installateur, mit dem Heizungsbauer und so weiter, sondern alles aus einer Hand bekommen kann.
Schön zu sehen, wie ihr diese ja komplexe Struktur sehr einfach für Kunden zugänglich macht. Vielleicht können wir auch so ein bisschen über die Customer Journey auch sprechen. Das heißt, wie wird ein Kunde dann auf euch aufmerksam? Wie sieht der Prozess dahinter aus? Erzähl uns gerne ein bisschen mehr.
Genau, also ganz vereinfacht gesprochen, wir sprechen den Kunden über verschiedenste Marketingkanäle an, online, aber auch mittlerweile sehr, sehr stark auch offline. Das heißt, der Kunde wird auf uns aufmerksam, indem er irgendwo einen Artikel über uns liest, irgendwo eine Werbung von uns sieht, ein Video von uns sieht oder eben in dem Postfach eben ein Flyer von Enpal vorfindet oder eben uns auch im TV sieht und dann letztendlich sich über uns informiert, kurz die Kontaktdaten eben bei uns hinterlässt und dort in einem zweistufigen Prozess letztendlich über Enpal, über die Möglichkeiten durch unser System und über die Möglichkeiten eben Geld zu sparen und nachhaltig zu sein informiert wird und letztendlich dann auch die Möglichkeit hat, das Ganze online oder offline auch abzuschließen. Ja, und von da aus geht es sozusagen weiter. Dann beginnt die Maschinerie, die sich im Hintergrund befindet. Also wir kaufen die Komponenten ja ein, indem wir sehr enge Beziehungen zu den größten Lieferanten der Welt haben für verschiedenste Komponenten. Dafür haben wir sogar ein eigenes Office in China eben, aber nicht nur. Und dort, ja, sozusagen pflegen wir gute Beziehungen, kaufen das Ganze ein, organisieren den Transport nach Europa, dann werden die Komponenten in Europa eingelagert und dann letztendlich zum Installationstermin dann zum Kunden geschickt. Vorab erfolgt noch eine technische Prüfung, dass das Ganze auch so umgesetzt werden kann wie vorher geplant. Und letztendlich kommt es dann zur Installation, wo eins unserer Handwerkerteams, auch die sind sozusagen bei uns intern angestellt zum Großteil, dort vor Ort auftaucht und in wenigen Tagen, in 1 bis 2 Tagen die Systeme eben verbaut. Und dann, wenn das Ganze allen Standards entspricht, und da haben wir mittlerweile einen extrem hohen Standard erreicht, was das Technische angeht, dann wird die Anlage bei uns refinanziert, wird also Teil des Portfolios. Der Kunde zahlt seine Miete über eben längeren Zeitraum, 20, 25 Jahre, je nachdem. Fängt dann sozusagen an, Geld zu sparen.
Super schöne fließende Wertschöpfungskette. Wie lange dauert das so in etwa, wenn ich jetzt als Kunde sage, hey, ich habe jetzt Interesse und ich möchte es installieren?
Also wenn du heute sozusagen bei uns den Vertrag abschließt, dann würde ich sagen, wirst du in 4 bis 8 Wochen circa gebaut. Genau. Und das Schöne ist ja, wir haben die Möglichkeit dadurch, dass wir auch selber Messstellenbetreiber sind, auch den Zählertausch sofort vorzunehmen. Das heißt, du musst nicht darauf warten, dass jemand vom Stadtwerk noch zu dir kommt, sondern wir haben die Möglichkeit, das Ganze selbst zu erledigen, sodass die Anlage dann auch sehr schnell live gehen kann und man anfangen kann zu sparen.
Ja. Und jetzt kommt eigentlich das Beeindruckende, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ihr seid innerhalb von kürzester Zeit extrem stark gewachsen. Ihr habt mehrere tausend Mitarbeiter allein in Deutschland beschäftigt. Ihr habt einen Umsatz von knapp 1 Milliarde Euro in 2023 erreicht. Was waren so die Wachstumstreiber, in so kurzer Zeit so schnell zu wachsen?
Die Wachstumstreiber letztendlich ist, glaube ich, der wesentliche Wachstumstreiber ist das Produkt an sich. Ich glaube, wenn man es dem Kunden schafft, eine Möglichkeit zu geben, auf grün umzustellen und dabei unabhängig zu sein und dabei noch Geld zu sparen, dann wird es ein sogenannter No-Brainer, so wie wir das intern auch nennen. Und der Kunde entscheidet sich eben dafür. Und ich glaube, das haben wir mit dem Mietprodukt vor 5,5 Jahren das erste Mal gemacht und sind seitdem sehr, sehr stark gewachsen. Wir haben zusätzlich jetzt noch eine weitere Finanzierungsoption eingeführt durch eine reine Finanzierung oder Loan, wie wir das nennen, was nochmal deutlich flexibler in dem Ganzen ist und auch ein Stück weit günstiger. Und ich glaube, wenn man ein gutes Produkt anbietet, wo der Kunde sofort merkt, was ihm oder ihr das bringt, dann ist das auch weiterhin der wesentliche Wachstumstreiber.
Und ich meine, mit schnellem Wachstum kommen wahrscheinlich auch viele Herausforderungen. Wie war das für euch und welche Herausforderungen sind euch da begegnet?
Ja, also ich hatte vorhin kurz die Wertschöpfungskette beschrieben und habe gesagt, dass wir sozusagen für jeden Schritt der Wertschöpfungskette unsere eigene Lösung geschafft haben. Also das Online-Marketing, der Online-Vertrieb, letztendlich der eigene Einkauf und die Supply Chain, die Installation und die Finanzierung. Wir haben uns diese Schritte Schritt für Schritt quasi erschlossen. Es ging gar nicht so sehr darum zu sagen, wir wollen unbedingt jeden Schritt selbst machen. Wir haben aber immer wenn wir dazu gekommen sind, dass wir gesagt haben, zum Beispiel, wir wollen jetzt skalierbare Anlagen bauen, ist uns aufgefallen, dass es keine guten Lösungen am Markt gibt und dass wir uns ein Konzept überlegen müssen, wie wir da weiterkommen. Also es gab einfach auf dem Weg relativ viele Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette, wo wir uns eigene Lösungen für überlegen müssen, wie zum Beispiel die eigene Akademie zum Ausbilden von Handwerkern. Denn es waren einfach im Bestand nicht genug Handwerker da. Also wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, was wir nach wie vor auch tun, haben wir festgestellt, können wir nicht schnell genug wachsen. Für die Finanzierungslösung gab es am Markt sozusagen auch nichts, was wir hätten so nehmen können, wie es ist. Und das Gleiche ist bei der Supply Chain und dem Einkauf der Fall, genauso wie beim Online-Marketing und dem Sales. Wir mussten letztendlich jedes Mal überlegen, wie bauen wir hier eine Lösung, dass wir damit skalieren können, möglichst viele Kunden versorgen zu können.
Auf die Finanzierung kommen wir gleich. Du hast aber gerade auch schon die Akademie angesprochen und das resultiert ja dann auch wahrscheinlich wieder aus dem Fachkräftemangel, richtig? Kannst du uns noch ein, zwei Worte zur Akademie sagen?
Absolut. Ja. Also durch dieses Wachstum, was wir damals schon vor 4, 5 Jahren, als die Idee aufgekommen ist, so eine Akademie eben zu bauen, festgestellt haben, ist, es gibt einfach nicht genügend Handwerker, und zwar in dem gesamten Markt, die in der Lage wären, die Anzahl an Anlagen zu bauen, wie wir sie für möglich gehalten haben und für erstrebenswert. Und wir haben lange nach Lösungen geschaut und haben letztendlich festgestellt, okay, wenn man aus den bestehenden Ressourcen nicht genug rausholen kann, dann müssen wir Menschen dazu ausbilden, Installateure zu werden und eben die Möglichkeit zu haben, eben diese Anlagen zu bauen. Und wir sind dann gestartet mit unserer eigenen separaten Gesellschaft dafür, das ist die sogenannte Endballmontage-Gesellschaft, und haben eben von Anfang an gesagt, wir brauchen hier ein Konzept, wo man Menschen in wenigen Monaten über einen Trainingsbetrieb, über einen On-the-Job-Training und mit einem Konzept von mobilen Unterstützern, Ausbildern, die unterwegs sind, dazu befähigen kann, eben Anlagen zu bauen. Und das haben wir über mehrere Jahre jetzt quasi optimiert und immer besser gemacht und sind jetzt gerade dabei. Wir haben das ja im ersten Schritt für Solar gebaut und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze auch für Wärmepumpen zu machen. Es ist ein sehr aktuelles Thema, weil wir in dem Bereich gerade sehr viel Wachstum sehen. Aber die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Man geht nicht hin und setzt auf bestehende Ressourcen auf, sondern man bildet mehr Menschen aus, damit mehr Anlagen in Deutschland und auch darüber hinaus gebaut werden können.
Ja, super schön zu sehen, wie ihr die Probleme identifiziert habt und dann die Lösung auch selber geschaffen habt, ne? Also sehr spannend. Und lass uns gern dann auch über Finanzierung sprechen. Genau, also ihr habt ja ein ganz, ganz spezielles Finanzierungsmodell. Und habt mittlerweile über 3 Milliarden Euro für Solarenergie geraced und nebenbei auch noch 2 neue Assetklassen geschaffen. Kannst du uns so ein bisschen was erzählen? Was ist das Besondere an dem Modell?
Ja, also zunächst einmal, wie vorhin schon kurz erwähnt, es ist so, dass es im Markt, bevor es unsere Lösung gab, keine wirklich guten und überzeugenden Finanzierungslösungen für Kunden gab. Das bedeutet, der Kunde stand vor der Wahl, das Ganze einfach nur Cash zahlen zu müssen oder zur Hausbank gehen zu müssen. Und die meisten Hausbanken können mit erneuerbaren Energienlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen nichts anfangen. Also die können das sozusagen nicht beleihen. Und was wir, glaube ich, in dem Fall hinbekommen haben, ist es eben eine Finanzierung zu machen, die exakt auf dieses Produkt zugeschnitten ist, die langlaufend ist, weil die Assets an sich, also die Anlagen an sich, auch langlaufend sind. Wir haben da die Möglichkeit, auf bis zu 25 Jahre zu gehen. So eine PV-Anlage lebt 30 Jahre, eine Wärmepumpe eher so 15 Jahre. Und wir können das eben mit unserer Finanzierung abbilden, was vorher eben am Markt nicht so richtig vorhanden war. Und was das eben ermöglicht, ist, dass der Kunde, dadurch, dass der Kaufpreis über einen längeren Zeitraum gestreckt ist, dass die monatliche Rate, die man zahlt, plus wenn man jetzt noch die Ersparnisse mit einberechnet, letztendlich dazu führt, dass man über die Zeit sehr viel Geld spart. Und das macht die Investitionsentscheidung für den Kunden deutlich, deutlich einfacher. Und das haben wir im ersten Schritt mit einer Mietlösung gemacht, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass dort alle Eventualitäten abgedeckt sind. Ja, also wenn dort mal irgendwie ein Wechselrichter ersetzt werden muss oder wenn sonst irgendein Problem besteht, dann kümmern wir uns drum. Das war das erste Produkt. Und das zweite, was wir vor 1,5 Jahren eingeführt haben, das ist eben unsere Finanzierung oder Loanlösung, wie wir sie nennen. Und da ist der Service-Part nicht per se mit inbegriffen, sondern da geht es darum, eine reine Finanzierung anbieten zu können. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Automarkt, wo es auch Full-Service-Lease gibt, also wie bei uns quasi die Miete, und eine reine Autofinanzierung. Und beide Möglichkeiten plus die Möglichkeiten, daraus abzukaufen, bieten wir den Kunden an.
Ja, es ist sehr interessant, dass ihr auch in anderen Branchen schaut, guckt, was da für Best Practices vielleicht gab und versucht, die zu adaptieren. Du als Chief Investment Officer, ein Begriff, den ich sehr selten gehört habe in der Startup-Szene, warst sicherlich federführend dazu verantwortlich dafür. Aber magst du uns kurz erklären, was steckt hinter dem Namen Chief Investment Officer?
Ja, also Chief Investment Officer ist, glaube ich, in verschiedenen Firmen unterschiedlich definiert. Bei uns bedeutet das Ganze, dass ich eben für alle unsere Finanzierungen verantwortlich bin, sowohl auf sozusagen Firmen Level, wo es darum geht, solche Themen wie Working Capital, wie die Finanzierung unseres Einkaufs und so weiter, also eben die Finanzierung des täglichen Geschäfts zu machen, plus Wachstumsfinanzierungen. Das ist einer meiner Bereiche, und der andere Bereich ist eben diese Finanzierungen für die Anlagen selbst, wie ich es gerade beschrieben habe, zu akquirieren. Und ja, das ist bei uns, glaube ich, ein Feld, was ein bisschen breiter angelegt ist als in den meisten anderen Firmen, weil bei uns eben fast jeder Euro Umsatz über eine Finanzierung läuft. Insofern geht es hier mittlerweile um Volumina, die recht groß sind. Und wir schauen eben, dass wir dort immer breit aufgestellt sind, mit verschiedensten Banken zusammenarbeiten, mit institutionellen Investoren und so weiter. Und das ist sozusagen mein Beritt.
Ja, und vor allem auch da nochmal die Zahlen. Sarah, du hast es kurz erwähnt, fast 3 Milliarden Euro geraced, von eigentlich den größten VCs, unter anderem auch Softbank, aber auch den größten Banken zusammengearbeitet. Das ist eine sehr erstaunliche Leistung, also wirklich sehr beeindruckend, was du da auch geschaffen hast. Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil auch von Enpal gewesen, auch möglichst schnell zu wachsen mit dem nötigen Kapital, was dahinter steht.
Absolut, das war eine der Kernaufgaben. Auf der einen Seite das Geld eben für das tägliche Business zu haben, aber auf der anderen Seite eben diese Anlagenfinanzierungen und immer sicherzustellen, dass wir ausreichend Volumen haben, damit eben so viele Anlagen wie möglich an Hausbesitzer in Deutschland gehen können.
Ja, wenn wir weiter bei dem Thema Finanzierung bleiben, ihr hattet zwischenzeitlich auch verkündet, dass ihr profitabel seid. Wie geht es bei euch weiter in Bezug auf externes Geld aufnehmen? Ist vielleicht sogar in Börsengang bei euch geplant, oder was? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Genau, also wir sind, glaube ich, in der Situation, dass wir in der guten Situation, dass wir jetzt gerade nicht in keiner Finanzierungsrunde sind, also jetzt auch nicht gerade Geld raisen. Nichtsdestotrotz sind wir in ständigem Austausch mit Investoren, also eher reaktiv als proaktiv, falls sich dort irgendwann nochmal ein spannender Partner ergibt, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Weg zu gehen. Was das Thema Börsengang angeht, ist das Stand heute bei uns kein großes Thema. Ich meine, für die Zukunft will ich nichts ausschließen, aber aktuell beschäftigen wir uns mit unserem täglichen Geschäft, mit vor allen Dingen darum, eine gute Lösung für unsere Kunden zu bauen, und alles Weitere wird sich dann zeigen.
Paul hat auch gerade schon mal die Profitabilität angesprochen. Ihr seid ja schon recht früh profitabel geworden für ein Startup, auch recht jungen Startup wie ihr. Super beeindruckend. Wie schafft ihr es dann auch, profitables Wachstum mit Innovation und Expansion zu balancieren?
Ja. Also ich glaube, wir haben uns vor 3 Jahren in einer Phase, wo wir sehr starkes Wachstum gesehen haben, das Ziel gesetzt, profitabel zu werden, und haben da dann in dem Jahr auch sehr, sehr gezielt darauf hingearbeitet und das hinbekommen. Und seitdem ist es sozusagen vor allen Dingen eine Aufgabe des Aussteuerns verschiedener Wertschöpfungsschritte, dass man sozusagen nach Möglichkeit in dem Bereich bleibt. Trotzdem ist es so, dass man in manche Kernbereiche, wie zum Beispiel die Wärmepumpen, was ein absolut essentieller Bereich für uns ist, auch stark investieren muss. Mhm. Und wir haben eben zum Beispiel Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres gesagt, dass wir in diesen Bereich extrem stark investieren wollen. Und da ist es sozusagen auch in Ordnung, mal vielleicht für 1-2 Monate nicht profitabel zu sein, dafür ein neues Wachstumsfeld anzuschieben, um eben den nächsten großen Markt zu eröffnen. Also ich glaube, es ist am Ende immer eine Balancierung des Ganzen.
Ja, du hast jetzt schon mehrere Male auch die Wärmepumpen angesprochen.
Ja.
Woher kommt die Nachfrage? Also du hast ja auch gesagt, ihr investiert da jetzt mehr. Erklär uns vielleicht auch so ein bisschen und den Zuschauern, was dahinter steckt.
Ja. Also wir waren ja bislang vor allen Dingen in dem Bereich, also bis vor 1,5 Jahren, in dem Bereich Strom mit eben der PV-Anlage und dem Speicher und durch die Wallbox im Bereich Mobilität unterwegs. Aber zu einem Ökosystem wird das Ganze erst, wenn man auch noch den Heizungsbereich hinzufügt. Und das Schöne ist aus Kundensicht, je mehr Elemente in so einer Anlage vorhanden sind, mit jedem zusätzlichen Element wird es spannender und wirtschaftlich noch besser für den Kunden. Insofern war es für uns schon immer klar, dass die Wärmepumpe Zielgruppe das nächste, eins der nächsten großen Wachstumsfelder ist. Wir haben vor anderthalb Jahren damit gestartet, haben im ersten Jahr 1000 Wärmepumpen installiert, also im vergangenen Jahr, und sehen in diesem Jahr natürlich auch durch die Förderung, die es seit Anfang dieses Jahres gibt für Wärmepumpen, sehen wir weiterhin starkes Wachstum, wie im letzten Jahr auch schon, und werden dieses Jahr auf mindestens 4.000 bis 5.000 Wärmepumpen gehen. Und man sieht, glaube ich, einfach, dass das Produkt ein sehr relevantes ist für den Kunden. Ich glaube, dass wir dort ein sehr gutes Angebot haben, dass wir eben auch eine Finanzierungslösung haben für Wärmepumpen, die das Ganze verdaulich macht für viele Kunden. Und deswegen investieren wir da ganz bewusst, weil wir sehen, dass in ein, zwei Jahren eben dieser Wärmebereich mindestens auf dem gleichen Level sein kann und sein wird wie Solar.
Ja, mit welchen weiteren Produkten habt ihr geplant? Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kommen noch weitere Produkte ins Portfolio, dass der Kundennutzen noch weiter steigt? Kannst du da vielleicht dazu was sagen?
Ja, absolut. Also ich glaube, das eine ist, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, man kann eben durch Enpal One, durch unsere Steuerungsbox, kann man das Ganze, kann man eben auch noch mehr Use Cases anbringen, wie zum Beispiel virtuelles Kraftwerk. Das ist etwas, woran wir auch intensiv arbeiten, wo es darum geht, eben ganz viele kleine Verbraucher, ja, die miteinander vernetzt sind, zu einem großen Verbraucher zusammenzufassen, womit man dann die Möglichkeit hat, sozusagen am Strommarkt teilzunehmen. Was heißt das Ganze? Naja, wenn die Preise niedrig sind am Strommarkt oder sogar negativ, weil gerade die Windkraft sehr, sehr stark ist, dann hat man die Möglichkeit, Strom aus dem Netz aufzunehmen und sogar Geld noch dafür zu bekommen. Und wenn die Strompreise hoch sind, dann kann man aus der Batterie heraus zurückschicken. Das ist ein super spannender Use Case. Es macht aus Kundensicht auch sehr, sehr viel Sinn. Und das ist etwas, woran wir arbeiten. Und perspektivisch, ich hatte das Thema Mobilität auch angesprochen. Wir sind ja, also mit der Wallbox machen wir das Ganze jetzt schon zugänglich. Aber es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Kunden, die uns fragen, naja, würde es nicht Sinn machen, auch ein E-Auto noch mit anzubieten im Paket? Und das ist definitiv so. Also ja. Es würde sehr, sehr viel Sinn machen und ist etwas, was wir künftig auch ins Auge fassen werden.
Ach, cool. Also noch kannst du keine Partnerschaft verkünden.
ich meine, wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen gehört, ihr seid schon sehr stark vertikalisiert. Ist es dann auch eine Option? Im Moment kauft ihr ja die Solaranlagen noch ein, richtig? Wäre das auch eine Idee, die selbst zu produzieren? Oder ist das dann was, wo ihr sagt, nee, das Feld, das überlassen wir dann doch vielleicht anderen?
Also ich glaube, dass wenn man jetzt so ein bisschen in the big scheme of things schaut, ja, dass es sinnvoll wäre, dass in Deutschland, in Europa wieder eine Produktion von gerade von Solarkomponenten stattfindet. Wir sind da in sehr, sehr intensivem, regen Austausch mit verschiedensten Parteien, die da am Markt unterwegs sind, und könnten uns schon vorstellen, durchaus da auch eine Rolle mitzuspielen. Wie genau das ausgestaltet sein wird, das werden wir sehen. Aber letztendlich Europa dazu zu befähigen, auch in diesem Bereich, auch im Bereich des Manufacturing wieder stärker zu sein, das ist schon etwas, was wir sehr befürworten.
Ja, jetzt hast du gerade Europa erwähnt und ich muss gerade direkt an die Europawahlen denken. Ja. Wir sind nämlich jetzt kurz nach den Ergebnissen hier zusammen. Das heißt, welche Rolle spielt auch die Politik für euch? Und ja, wie ist die Stimmung aktuell nach den Ergebnissen?
Ja, also ich würde sagen, für uns ändert sich im Großen und Ganzen mit diesen Ergebnissen nicht viel. Wir sehen nach wie vor super viel Interesse, wenn es um erneuerbare Energien geht bei Kunden, und zwar so ziemlich völlig egal, wen die Leute tatsächlich auch wählen, ja. Und wir sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir das Ganze weiter pushen sollen. Was die Politik angeht, so sind wir dort mit verschiedensten Akteuren in regem Austausch. Ich glaube, es ist super wichtig zu sehen und dort auch im Austausch zu sein, um sicherzustellen, dass letztendlich die die Aktivitäten, die dort passieren, in eine Richtung gehen, dass sie den Markt, die Marktteilnehmer auch mitnehmen. Ja, das ist, glaube ich, jetzt im Bereich des Heizungsgesetzes, also der Wärmepumpen, ab Anfang diesen Jahres, dann geht es in eine gute Richtung. Ich glaube, es gab auch das eine oder andere Programm, was da nicht zu 100% gegriffen hat. Und ich glaube, umso wichtiger ist eben dieser Dialog.
Sehr spannend. Und du hast, glaube ich, mal gesagt, ihr wollt auch ein Produkt bauen, was unabhängig auch von der Politik funktioniert. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn der Kundennutzen da im Vordergrund steht. Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, mit auch einem Netzwerk aufbauen, den eigenen Virtual Power Plan zu bauen, verschiedene Produkte, in die ihr arbeitet und auch weiterentwickelt. Lass uns so ein bisschen nach vorne schauen. Ihr habt zu Beginn einen sehr, sehr straffen Businessplan für euch selber geschrieben, der, wenn man, glaube ich, vor 5 Jahren draufgeschaut hat, sehr, sehr ambitioniert war. Ja. Jetzt scheint es doch so zu sein, dass ihr fast alle Milestones, die ihr da drin geschrieben habt, schon fast erreicht habt. Jetzt steht noch ein Milestone drin, soweit ich das richtig weiß, für 2030 rund 1 Million Systeme zu verkaufen. Wie seid ihr da auf Kurs?
Ich würde sagen, insgesamt ganz gut. Ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe. Ich glaube, wir haben uns unser Ziel extrem ambitioniert gesetzt. Und ich glaube, wenn man sozusagen auf dem, wie sagt man, wenn man auf der zur Sonne will und auf dem Mond landet, hat man trotzdem relativ viel geschafft. Also wenn es am Ende sozusagen nur 800 oder 900.000 werden und nicht die Million, ist vielleicht am Ende nicht tragisch. Aber wir mögen das groß zu denken, wir mögen es anspruchsvoll zu sein und uns da auch selber zu pushen. Und das Ziel steht.
Sind denn auch weitere Länder geplant? Die hatten einen starken Fokus auf Deutschland gehabt, dort möglichst den Footprint zu erhöhen. Ich denke, das macht auch Sinn. Jetzt haben wir gesehen, dass ihr auch in Italien einen Markt eröffnet habt. Kannst du vielleicht da noch was sagen und auch, ob weitere europäischen Länder geplant sind in näherer Zukunft?
Sehr gern. Also uns ging es darum, letztendlich, und deswegen sind wir auch relativ spät, erst in Italien gestartet, überhaupt in einem anderen Land gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen am Anfang Laserfokus haben auf eine Sache, ein Segment in einem Land und wollen das richtig gut machen. Und nachdem wir letztendlich dann eine komfortable Situation in diesem Markt hatten, haben wir gesagt, können wir jetzt uns auch anderweitig umschauen und sind dann im letzten Jahr nach Italien gegangen, haben dort sehr lange nach dem richtigen Team gesucht, haben, glaube ich, ein super starkes Team jetzt beisammen, die auch einen sehr ambitionierten Plan, ihr merkt die Parallelen, für dieses Jahr abgegeben haben. Und man muss sagen, nach 5 Monaten in diesem Jahr liegen die tatsächlich im Plan. Also das ist sogar ein Stück weit über unseren eigenen Erwartungen. Insofern super positiv. Ist, glaube ich, ein super spannender Markt und das wird in eine gute Richtung gehen. Letztendlich ist aber nicht nur Italien spannend. Also es gibt andere europäische Länder wie Spanien, wie UK zum Beispiel, die auch spannend sind. Nicht immer für den gleichen Use Case. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen individueller schauen, aber letztendlich für erneuerbare Energien. Und wir begreifen uns nicht als rein deutsche Firma, sondern als eine Firma, die mindestens den Anspruch hat, europaweit vertreten zu sein. Insofern werden da in Zukunft weitere Länder folgen.
Und liegen diese Entscheidungen der Expansion dann auch bei dir als Chief Investment Officer? Oder wie trefft ihr im Gründungsteam dann auch diese Entscheidung?
Ja, also wir haben ein Senior Leadership Team und dort werden alle wichtigen Entscheidungen besprochen. Und dort werden letztendlich auch die Entscheidungen getroffen. Alles im Hinblick darauf, dass das sozusagen auf unseren 2030er Plan einzahlt. Die Frage ist eigentlich nur, in welcher Reihenfolge macht man welchen Schritt, wie sind die Marktdynamiken und so weiter. Aber sozusagen der Nordstern ist ziemlich klar und es geht dann darum, in diesem Gremium zu entscheiden, wie man die Schritte dahin macht.
Ja, vielleicht noch im Punkt auf das Gremium einzugehen. Ihr habt auch sehr viel jungen Talents, frühzeitig viel Responsibilities gegeben, viel Entscheidungsfreiraum. War das auch ein wichtiges Kriterium, dann auch weiter zu wachsen, wirklich so auf junge Talents zu setzen, denen viel Verantwortung zu geben?
Ich glaube auf jeden Fall. Also die Sache, auf die ich wahrscheinlich bei Endball am stolzesten bin, noch vor der Vision oder Mission, ist das Team tatsächlich. Also ich glaube, wenn man sich so das erweiterte Leadership-Team anschaut, das sind dann mittlerweile so 160, 170 Leute, dann ist das ein Talentpool, auf den ich super stolz bin. Da sind erfahrene Leute mit dabei, da sind aber auch sehr viele junge Wilde dabei, die ambitioniert sind, die die originell denken, die Lust haben, etwas zu bewegen. Und das war auf jeden Fall ein entscheidender Faktor bei dem Wachstum von N-Ball.
Cool. Dann lass uns noch ein bisschen auf dich als Person eingehen. Unsere würde interessieren, und das ist unsere Lieblingsfrage, glaube ich, die haben wir in jedem Podcast. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben als Chief Investment Officer, aber auch als Victor, als Privatperson aus?
Ist eine gute Frage. Also ich stehe morgens auf und probiere, wenn es irgendwie möglich ist, noch ein bisschen Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, die zwei Jahre alt ist, bevor sie dann tatsächlich in die Kita geht. Dann mache ich mich schnell fertig und mache mich auf in die Firma. Und das Ganze beginnt dann letztendlich meistens mit internen Meetings, wo ich mich entweder mit Leuten aus meinem Team oder eben anderen Teams austausche. Es gibt dann im Laufe des Tages diverse Punkte, wo ich mit Investoren, mit Banken und so weiter, also alles, was sozusagen mein Beritt, wie vorhin beschrieben ist, in Kontakt bin. Und dann würde ich sagen, schließe ich die Calls so gegen 19 Uhr ab, fahre nach Hause, probiere noch die Kleine ins Bett zu bringen oder ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen und setze mich dann nach dem Abendessen nochmal eine Weile ran. Und das hängt dann davon ab, wie in welcher Phase wir uns gerade befinden und was gerade so ansteht.
Und es ist sicher auch ziemlich stressig, Chief Investment Officer zu sein und Co-Founder. Woraus schöpfst du dir dann auch wieder Energie, um auch die Kraft zu haben, da wirklich N-Pal der Vision, die Vision voranzutreiben?
Ja, also ich glaube aus mehreren Dingen. Erstens aus dem Zusammenhalt innerhalb des Teams und dem gegenseitigen Support, den wir uns geben, und zwar nicht nur im Team, sondern auch zu Hause. Das ist das eine, was sehr, sehr stark hilft. Und das zweite ist, dass wir, selbst wenn manche Dinge nicht so glatt laufen, letztendlich im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg sind. Ja, also mit anderen Worten, wenn mal etwas ein bisschen verzögert klappt oder es Schwierigkeiten auf dem Weg gibt, aber du dich vom Trend her auf der richtigen Linie befindest, dann gibt das trotzdem viel Hoffnung und auch Kraft letztendlich, das Ganze zu bestreiten.
Und hattest du während deiner Zeit eine Art Mentoren, die dich begleitet haben, gerade auf dem, du hast es angezeigt, dem Weg nach oben, beziehungsweise den stringenten Weg, hattest du da Mentoren, die dich begleitet haben oder dir sozusagen den North Star auch gezeigt haben oder woher kam das?
Ja, also ich glaube, das ist zum einen, ist das unsere Leadership-Gruppe, weil ich glaube, dass da sehr inspirierende Persönlichkeiten vertreten sind und dieser Austausch letztendlich dazu führt, dass man sich gegenseitig inspiriert und auch ein Stück weit pusht. Und das Zweite ist, ich probiere mich auch mit anderen Unternehmern auszutauschen, bin da in so einer Gemeinschaft auch, wo wir uns einmal im Monat treffen und das hilft letztendlich, sich über Themen auszutauschen, auf neue Ideen zu kommen und sich aber auch gegenseitig zu motivieren.
Und du hast auch gerade schon mal angesprochen, klar, es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, richtig? Wie gehst du mit Herausforderungen persönlich um? Hattest du schon Phasen, wo du sagst, es war echt ziemlich anstrengend und ja?
Ja klar, also ich glaube, die Phasen gibt es immer. Aber um noch vielleicht mal auf den Punkt zurückzukommen, also ich glaube, solange man den Eindruck hat, dass die Tendenz immer noch die richtige ist und man sich vielleicht nur in einer schwierigen Phase gerade befindet, die aber auch wieder vorbeigeht und dann eine positive Phase kommt, dann ist das etwas, was mir in dem Moment viel Kraft und Energie gibt. Plus natürlich Zeit mit der Familie, das sind dann so die Elemente.
Lass uns vielleicht auch auf deinen Werdegang eingehen. Du bist als Kind aus Russland nach Deutschland gekommen, ohne die Sprache zu sprechen. Und erzähl uns doch vielleicht so ein bisschen, wie bist du aufgewachsen und war das Unternehmertum schon bei dir in der Familie verankert oder wie bist du dann auch darauf gekommen?
Ja, also ich bin tatsächlich als Spätaussiedler 1993 mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Es war eine spannende Phase, sicherlich auch eine herausfordernde Phase, vor allen Dingen für meine Eltern. Ja, als Sechsjähriger merkt man, ja, man merkt es schon, wenn man sozusagen in der Schule die Sprache nicht spricht, aber als Kind lernt man dann schnell und das gibt sich dann irgendwann. Es war eine spannende Phase. Die Eltern haben damals gesagt, schau, Wir kehren sozusagen in die angestammte Heimat zurück und die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, ist es, uns so gut und so schnell wie möglich zu integrieren. Und das hat, glaube ich, meine Kindheit sehr, sehr stark geprägt, hat mir sicher auch eine gewisse Motivation gegeben und mich letztendlich zu dem auch ein Stück weit gemacht, der ich heute bin.
Würdest du sagen, oder was wäre aus dir geworden, wenn du nicht Gründer geworden wärst, vielleicht so in die Richtung?
Das ist eine gute Frage. Jetzt mittlerweile fällt es mir schwer, mir etwas anderes vorzustellen, weil dieser Wille, etwas Eigenes aufzubauen, zu gestalten, war schon sehr, sehr früh vorhanden. Und zwar ein Stück weit vielleicht familiär geprägt. Mein Vater war in den letzten Jahren der Sowjetunion auch unternehmerisch tätig. Nochmal später war ich auf einer Universität, die sehr, sehr viele unternehmerische Leute hervorgebracht hat, viele Talente. Und spätestens seit ich, glaube ich, 21 bin oder vielleicht auch schon vorher, ist dieser Wunsch sehr, sehr stark gewesen. Und ich habe gemerkt, ich war ja zunächst noch 6 Jahre Berater, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Und mittlerweile kann ich mir, glaube ich, auch nichts anderes vorstellen.
Ja, was wir auch als interessanten Fakt noch gefunden haben, ist, dass du auch 6 Sprachen sprichst, darunter auch Afrikaans. Wie kommt es dazu?
Ja, also mit Russisch und Deutsch bin ich aufgewachsen sozusagen, habe dann in der Schule, und ich habe mich immer sehr für Sprachen und Kulturen interessiert, habe ich dann in der Schule Englisch, Französisch und Spanisch belegt, habe das Ganze dann an der Uni fortgesetzt, habe relativ viel Zeit in diesen Ländern auch verbracht. Das sind die, und Afrikaans ist dazugekommen, weil meine Frau Südafrikanerin ist und ich auch relativ viel Zeit in Südafrika insofern verbracht habe und irgendwann Afrikaans dadurch eben dazugekommen ist.
Super cool. Hast du sonst noch Hobbys, Herzensprojekte, denen du in deiner Freizeit nachgehst? Außer, ich meine, 6 Sprachen ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Jetzt nichts super Exotisches, glaube ich. Also wir reisen gerne. Ja. Mit Corona ging das jetzt eher nicht so, aber jetzt mittlerweile wieder mehr. Wir verbringen tatsächlich gerne Zeit in Südafrika. Ich probiere so 2-mal im Jahr da zu sein und dort unterwegs zu sein. Ansonsten das übliche, Freunde, ja. Netflix.
Ja. Netflix.
Restaurants.
Da kommen gleich die Fragen zu, welche Serien schaust du dir an?
Die können wir gleich noch klären. Was mich noch interessiert, es gibt so viele Gründer, die auch verschiedene Habits und so weiter pflegen. Aber was kannst du vielleicht sagen, was war wirklich das Erfolgsrezept bei dir, so erfolgreich zu werden? Das ist eine Sache, die glaube ich, auch
schwierige
viele,
Frage.
Ja, ja.
Also ich glaube, ich möchte mal so antworten. Wenn man sich die Leader bei Endpal anschaut, also dann haben die in der Regel eine Sache gemeinsam. Und das ist die Einstellung eines Insecure Overachievers. Und ich glaube, bei mir, genauso wie bei vielen anderen Leadern bei Endpal, ist sozusagen ein Teil des Erfolgs wahrscheinlich auch darin begriffen, dass man sich für nicht so erfolgreich hält und deswegen immer hart arbeitet und irgendwann von außen als erfolgreich wahrgenommen wird, aber du das intern selten spürst. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil.
Cool. Ich glaube, wir können das Ganze jetzt auch ein bisschen abrunden. Haben wir aus deiner Sicht noch etwas vergessen oder möchtest du etwas noch den Zuschauern mitgeben, bevor wir uns verabschieden?
Also ich glaube, wir haben das meiste tatsächlich besprochen, aber vielleicht eine Sache noch. Ich glaube, Endpal ist auf einem Weg, ein absolut cooles Ding zu schaffen, nämlich in der Lage zu sein, dieses gesamte Ökosystem dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wir können jetzt schon sehr, sehr viele Sachen. Also wir können schon Elektrizität, Mobilität und Heizung alles aus einer Hand anbieten. Ich hatte vorhin erwähnt, wir arbeiten am virtuellen Kraftwerk. Wir werden irgendwann das Thema Mobilität nochmal erweitern. Und ich glaube, mit dem Konzept sind wir tatsächlich ziemlich unique positioniert, ja, ziemlich einzigartig positioniert. Und ich glaube, es gibt da draußen sehr, sehr viele Leute, die sich überlegen, wie sie das Thema erneuerbare Energien am besten angehen. Und aus unserer Sicht macht es total Sinn, mit jemandem zu sprechen, der alles aus einer Hand anbieten kann, anstatt sich eben diese Gewerke mühsam einzeln zusammenzusuchen. Und es würde mich freuen, wenn so viele wie möglich eben sich mit Endball in Verbindung setzen würden, weil wir uns das zur Aufgabe gemacht haben.
Super, was für ein schönes Schlusswort. wir sind sehr beeindruckt von Endpal, was ihr aufgebaut habt, aber auch auf deine persönliche Gründungsgeschichte, die sehr, sehr beeindruckend ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so ein paar Insights auch zu sharen von Endpal, auch mit uns die Vision zu teilen. Das war wirklich sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank dafür und vielleicht sehen wir uns in einem Jahr oder zwei, wenn ihr vielleicht an der Börse seid.
Ja, sehr hoffentlich.
Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
Alles Gute, danke schön, dass du da warst.